Liebe Zuhörer unseres Radios zur Heiligen Messe und deren Erklärung, eine Kleinigkeit bei der Gabenbereitung, das Wasser wird dem Wein beigegeben, es geschieht eine Vermischung. Und Schnitzler meint in seinem Buch, die Heilige Messe, was die Messe bedeutet, Hilfen zur Mitfeier, dass man einem Rheingauer oder einem Moseltäler kaum beibringen könnte, was denn die Beimischung von Wasser zu Wein bringen solle. Das wird als Verpanschen, als ungut empfunden. Jede Vermischung wird wahrscheinlich überhaupt abgelehnt, dass der gute Wein dann auch an Geschmack verliert, wenn man da Wasser hinzugibt. Aber das war keineswegs so in der Zeit der Antike und ist auch keineswegs so in vielen Teilen und Gebieten dieser Erde. Der allgemeine Zug unter den Menschen geht nämlich in die andere Richtung. Mischen, mischen ist alles, schreibt Schnitzler. Es gibt sogar den eigenen Beruf des Mixers. Die widersprechendsten Getränke werden gemixt. Die weitest voneinander abstehenden Speisen werden gemischt, damit ein neuer Geschmack herausgeholt werden kann. Das war auch schon zu Römerzeiten so. Aus hellenistischen Zonen und Bräuchen kam der Brauch zu den Juden, den Wein mit Wasser zu mischen. Und er kam so gründlich an, dass man zur Zeit Christi, wo allgemein diese Mischung vornahm, auch im Abendmahlsaal. Mischung ist ein Vorgang, der zu jeder Küche, zu jeder Kochkunst, zu jeder Getränkebereitung so elementar gehört, dass man sagen kann, kein Haushalt ohne Mischung. Also er sieht das ganz nüchtern und interpretiert das so, dass es einfach von diesem Gebrauch in der Küche auch in der Liturgie, in der Pascha-Liturgie Verwendung gefunden hat und dass man das als Reminiszenz, als Erinnerung über die 2 Jahrtausende jetzt in der Eucharistiefeier mitgeschleppt hat. Also jetzt gar keine besondere theologische Bedeutung, einfach ein Ritus, der beim häuslichen Mahl beachtet wird. Häufiges Geschehen. Ist die Mischung ein häuslicher Vorgang, dann dürfen wir der Liturgie nicht gram sein, wenn sie Vermischungen pflegt. Es sind nämlich gleich 2 Miktionsriten in der Heiligen Messe zu beobachten. Die Vermischung von Wasser und Wein bei der Gabenbereitung und von Brot und Wein vor der Heiligen Kommunion. Es wird ein Stück von der Hostie gebrochen und in den Kelch hineingegeben. Außerhalb der Messe finden wir die Vermischung von Balsam und Öl bei der Chrisamweihe, von Salz und Wasser bei der Weihwassersegnung. Einige andere Mischungen wurden abgeschafft nach der Liturgiereform. All das zeigt, dass die Liturgie eine Vorliebe für das Natürliche und Häusliche hat und von dort aufsteigt zum Ewigen. Der Mensch wird in seinem menschlichen Lebens- und Erfahrungsbereich abgeholt und auf den Weg zum Haus der Mutterkirche geführt und dann zur Heimat des Himmels hinauf. Unterlässt man diese erste Station, so kommt eine menschenfremde und gefühlsleere Liturgie zustande. Sie ist absolut rein und verstandesklar, aber kalt. Ein Glück, dass noch so viel Menschliches und Häusliches in der Heiligen Messe uns geblieben ist. Wir müssen es erhalten. Die Vermischung bei der Opferung, also bei der Gabenbereitung, Schnitzler will ja lieber den Ausdruck Opferung haben, sagt, was wir für das Opfer und Mahl Christi bereiten, ist unser täglicher Trank, ist unsere tägliche kleine menschliche Welt. Die Vermischung vor der Heiligen Kommunion sagt, wie man beim häuslichen Mahl das Brot in die Suppe und in die Milch tunkt, so gehören beim eucharistischen Mahl Brot und Wein zueinander. So wird die Mischung zu einer Strophe im Friedenslied. Bittstrophe um die Häuslichkeit des Friedens und um den Hausfrieden. Das Mittelalter sah im Blut den Sitz der Seele. Darum wurde der Leib des Gekreuzigten mit dem Blut wieder vereint, ein Hinweis auf die Auferstehung. Mit diesem Symbolismus allerdings können wir heute nicht mehr sehr viel anfangen. Ja, das ist die Meinung von Schnitzler. Ich erinnere mich an eine Sendung mit Kardinal Schäfzig, wo er das doch aber als ein Symbol wertete, das durchaus Bedeutung hat, wo also der Leib und das Blut wieder sozusagen zusammenkommen und eine symbolische Geste der Auferstehung gegeben ist. Noch kurz einige Gedanken zum Agnus Dei, dem Lamm Gottes. Wir sind also jetzt schon sehr weit fortgeschritten und Schnitzler ist auch bald zu Ende mit seinen Ausführungen. Das Lamm sehen und an Frieden und Unschuld denken, das ist eins. Das Lamm Gottes besingen schlägt Seiten der Geschichte voll Kampf und Streit auf. Als nämlich der heilige Papst Sergius I. ein Syrer Papst war, 687 bis 701, wurde in Konstantinopel 692 verboten, Christus als Lamm darzustellen. Das war auf der Trullanischen Synode im 82. Kanon, wo das festgelegt wurde. Der Bilderstreit bahnt sich an. Die Heimat Papst Sergius I., er kommt aus Palermo in Sizilien, ist schon überflutet vom Islam, der jede bildliche Darstellung verbietet. Sergius weigert sich standhaft, das Trullanum zu unterzeichnen. Kaiser Justinian will ihn darum nach Konstantinopel abführen lassen, aber der Anschlag misslingt. Wie im Protest gegen Byzanz lässt Sergius I. das Agnus Dei in der Heiligen Messe singen. Und es ist irgendwie tragisch, denn es ist ja eine uralte, eigentliche Gewohnheit des Ostens, Christus im Bild des Gotteslammes darzustellen. Und so kommt es so weit, dass das im Osten durch den Ikonenstreit verboten wird, während dann nach der Verstoßung im Osten in der lateinischen Messe das Agnus Dei aufgenommen und gerühmt und gesungen wird. Das Agnus Dei wird aber kein Protestgesang, sondern eine Friedensbitte. Eine Strophe im Friedenshymnus der lateinischen Kommunionriten. Es hat damals den sogenannten Ikonoklasmus gegeben, vom griechischen Klao brechen, also brechen der Ikonen. Man hat gemeint, man würde die Ikonen vergöttern, ihnen zu viel Ehre zuteil werden lassen und hat sie deshalb verboten. Es hat dort diesen Ikonensturm gegeben. Und das hat die Westkirchen in dieser Weise, wo die Ikonen nicht so zu Hause waren, nie, Gott sei Dank müssen wir sagen, mit nachvollzogen. Und so ist das Lamm Gottes, die bildliche Darstellung auch, vom Osten in den Westen, auch in der Ikonografie, im bildlichen Darstellen gewandert und vor allem in der Liturgie der Kirche, wo es besungen wurde. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels, segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.